Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 37, die Verse 24 bis 28. Prophet Hesekiel 37, 24 bis 28. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meinen Geboten halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen, für immer, und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihm, ihnen einen Bund des Friedens schließen. Der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren, und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Ich will unter ihnen wohnen, und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Nun zunächst mal mag hier der Text nicht mal erst vordergründig etwas hier mit der Geburt unseres Herrn zu tun am Weihnachtstag. Aber ich fand ihn trotzdem sehr wichtig und interessant. Und da wir ja heute am ersten Weihnachtstag an die Geburt unseres Herrn Jesus denken, der im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters ja seine himmlische Herrlichkeit für uns Sünder verlassen hat, eben um uns selig zu machen. Und von daher wollen wir heute die Weissagung aus dem Propheten Hesekiel betrachten, welche Bedeutung das Kommen Jesu in die Welt für uns hat. Denn um die Geburt Jesu und ihrer Bedeutung zu verstehen, ist die alttestamentliche Prophetie ganz wesentlich. Denn Gott hat das Kommen seines Sohnes über Jahrhunderte hinweg angekündigt, sodass nichts unvorbereitet war. Auch in unserem Predigttext gehört zu diesen Ankündigungen. Sie machen deutlich, wer er ist, der dort in Bethlehem geboren worden ist. Auf diese Weise konnte der damalige Jude, ebenso wie wir Christen heute erkennen, was die Botschaft Jesu uns zusagen will. Und von daher wollen wir uns heute Morgen mal anschauen, was uns diese Verse hier genau mitteilen. Nun, zunächst einmal wird uns hier in unserem Text zweimal hier von dem alttestamentlichen König David erzählt. Es geht um seinen Thron, die Herrschaft seines Hauses. Doch wie war es um das Haus Davids bestellt damals? Nun, Hesekiel weissagt dies in der Zeit, wie einige von uns vielleicht auch wissen, in der babylonischen Gefangenschaft. Das Königshaus David war entmachtet. Der letzte Nachfolger Davids, Zedekia, war geblendet und in Ketten gefesselt, nach Babel geführt worden. In den folgenden Jahrhunderten wurde das alttestamentliche Gottesvolk somit zum Spielball der damaligen Weltmächte. Zunächst der Babylonier, dann der Perser, dann der Griechen und letztendlich der Römer. Das Haus Davids kam in dieser ganzen Zeit nicht wieder an die Macht. Das aber konnte Gott nicht daran hindern, den Davidssohn, der auch zugleich sein eigener Sohn war und ist, an die Macht zu bringen. Wir wissen, ist seine Menschwerdung ein Wunder. Und sie geschah durch die Jungfrau Maria, wie wir es ja auch in der Weihnachtsgeschichte von Lukas hören und lesen. Denn wie heißt es dort, der Engel Gabriel sagte ihr, nachdem er eröffnet hatte, dass sie schwanger werden und einen Sohn gebären würde, in Lukas 1, 32 und 33, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Gott hat also hier seinen Sohn als rechtlichen und legitimen leiblichen Nachkommen Davids in die Welt gesandt. Und so war Jesus von Nazareth ein legitimer Anwärter auch auf den Thron Davids. Und das Heil, das Gott für die Welt eben ausgedacht hatte, sollte in der königlichen Herrschaft seines Sohnes bestehen. Doch unser Herr Jesus machte deutlich, dass sein Reich nicht von dieser Welt sein würde. Denn wir wissen, er wurde gekreuzigt, starb und wurde begraben. Und Gott hatte ihn dann am dritten Tag auferweckt von den Toten und ihn 40 Tage danach in den Himmel aufgenommen, von wo er aus nun regiert. Und dieses Regiment ist stärker als alle irdische Macht. Es kann zwar hier auf Erden bekämpft werden, indem seine Vertreter, Pastoren, Prediger, aber auch einzelne von uns verfolgt, diskriminiert, ausgegrenzt, totgeschwiegen oder gar umgebracht werden. Und so war es eben auch zu Jesu Lebzeiten hier auf Erden. Und so geht es auch heute noch. Seine Macht ist halt verborgen. Aber Jesu Herrschaft kann trotzdem nicht im Geringsten behindert werden. Er kann tun und schaffen, was und wie er will. Es gehört also zu der großen Aufgabe des Kindes in der Krippe, eins Recht zu sprechen über allem, was hier auf Erden geschehen ist und noch wird. Wenn also Gott hier durch den Propheten Hesekiel von meinem Knecht David spricht, dann hat er nicht ein irdisches Reich mit einem irdischen Thron in Jerusalem vor Augen, sondern die neue und künftige Welt. In dieser jetzt schon das neue Jerusalem, in dem der Davidssohn Jesus regieren wird, ist. Und die Herrschaft Jesu wird hier mit einem Bild, mit dem Bild des Hirten beschrieben. Denn er ist der einzige Hirte für sie alle, wie es hier heißt. Und in dieser ist jetzt schon das neue Jerusalem da. Das bedeutet, dass es in der künftigen Welt nur einen König geben wird. Aber er wird mehr sein als ein weltlicher König und auch anders herrschen als mit Gewalt von Polizei und Militär. Vielmehr wird er sein Volk führen, eben wie ein Hirte seine Herde führt. Und seine Fürsorge, seine Liebe zu seinem Volk, ja seine Barmherzigkeit, all diese Eigenschaften Gottes, von denen wir immer wieder gerne sprechen, werden dann ihre Erfüllung finden. Und so weist unser Text heute Morgen, wie viele andere alttestamentarischen Texte auch, über die jetzige Welt hinaus in die neue Schöpfung. Wie wir wissen, hat Gott sein Verhältnis zu seinem Volk regelmäßig in Rechtskategorien bestimmt. Und zwar hat er sein Recht in Form von Bündnissen formuliert, die er mit Menschen geschlossen hat. Wir erinnern uns mit Noah, Abraham, Mose, und David, aber eben auch mit dem neuen Bund in Jesus Christus, seinem Sohn. Und dieser Bund ist ein Bund des Friedens, und zwar des Friedens mit Gott. Und wir stehen hier und heute schon in diesem Bund. Schon jetzt dürfen wir Frieden mit Gott haben, weil eben Jesus Christus uns mit Gott versöhnt hat. Und somit ist sein Blut das Blut des neuen Bundes. Und wenn wir daran denken heute, dass unser Herr Jesus in die Welt gekommen ist und eine menschliche Natur angenommen hat, um stellvertretend für die Menschen zu leiden und zu sterben, so ist damit verbunden, dass eben nur so der neue Bund zustande kommen konnte. Denn ohne die Menschwerdung Jesu und ohne sein stellvertretendes Sühnopfer am Kreuz wäre alles beim Alten geblieben, auch für uns. Wir wollen uns nicht vorstellen, wie es uns erginge, wenn er nicht gekommen wäre, wenn der himmlische Vater ihn nicht gesandt hätte, nicht in ihm seinen Heilsplan zu Ende führen wollte. Man bedenke, keine Erlösung von unseren Sünden, keine Heilsgewissheit und kein Frieden mit Gott. Wir würden unserer gerechten Strafe entgegengehen, und zwar die ewige Trennung von Gott. Aber nun hat Jesus Frieden gemacht. Das bedeutet, der Zorn Gottes über uns ist abgetan, der Rechtsforderung Gottes ist Genüge getan, und nun ist uns Gott gnädig und hat uns unsere Sünden und seines Sohnes in seinen Sohn vergeben. Wenn Jesus seinen Jüngern sagt, Friede sei mit euch, dann signalisierte er doch nichts anderes damit, als ich, der Gottessohn, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, habe nichts gegen euch. Ihr könnt euch darauf verlassen, Gott begegnet euch nicht mehr in seinem Zorn. Ihr könnt um meinetwillen im Frieden mit Gott leben. Und das alles gilt bereits jetzt. Und wir haben Frieden mit Gott eben durch den Glauben an Jesus Christus. Ihr Lieben, ist das nicht die frohe Botschaft, die wir auch mit Weihnachten verbinden? Wir sind erlöst und haben Heilsgewissheit und somit ein Bürgerrecht im Himmel, wo der Herr für einen jeden von uns eine Wohnung bereitet hat. Das bedeutet, der Friedensbund ist also schon da. Wir haben jetzt schon Anteil daran, auch wenn wir noch nicht in der neuen Welt sind, wenn wir noch nicht bei unserem Herrn sind. Aber so haben wir doch heute schon Anteil daran. Das kann uns keiner nehmen. Doch wie es so ist, leben wir ja immer noch als Gemeinde Jesu auch noch in dieser Welt. Was bedeutet, wir werden bedrängt und versucht. Leid und Tod sind unter uns Christen genauso gegenwärtig wie auch unter Nichtchristen. Ganz abgesehen davon ist ja auch die Sünde in uns noch nach wie vor gegenwärtig. Wir sind ja leider durch unsere Wiedergeburt davon nicht befreit, sondern Gott rechnet uns ja die Gerechtigkeit Jesu eben vollumfänglich zu. Das ist ja auch die Kernbotschaft des Evangeliums. Das bedeutet auch, wir sind nicht besser als die Ungläubigen da draußen. Wir werden wohl in der Zucht des Heiligen Geistes leben, aber auch deswegen sind wir von Natur aus nicht besser. Und deswegen kann man sich vorstellen, dass in einer Welt voller Sündern es dauerhaft keinen Frieden geben kann. In dieser Welt, in der wir jetzt leben, auch zu dieser Zeit, dieser Gesellschaft, ist der Friede immer wieder bedroht. Wie wir es jetzt aktuell auch leider an dem schrecklichen Geschehen in Magdeburg gesehen haben. Oft genug kommt es ja auch zu Kriegen und zu bewaffneten Auseinandersetzungen, von denen wir hören, zu Leid und Tod somit. Und wenn man bedenkt, wie lange auch schon der Krieg in der Ukraine jetzt tobt und es auch immer noch nicht voraussichtlich ist, wann dieser Krieg mal eines Tages zu Ende sein wird. Ja, und selbst der Friede in der Gemeinde Jesu ist auch durch unsere Sündhaftigkeit immer noch bedroht. Denn in vielen Gemeinden, leider muss man sagen, gibt es Unfrieden, Streit, Parteiungen. Und von daher wollen wir unserem Herrn sehr dankbar dafür sein, dass wir seit vielen Jahren Frieden hier haben dürfen. Und auch dafür beten, dass dieser Friede uns weiterhin erhalten bleibt. Das ist nicht selbstverständlich, ihr Lieben. Wir sehen also, die Gemeinde Jesu hat eben noch keinen äußeren Frieden. Die Friedensverheißung ist also noch nicht vollständig eingelöst. Doch wir dürfen wissen, dass auch Gott uns eines Tages uns auch einen äußeren Frieden schenken wird. Denn in Hesekiel 34, 25 lesen wir: Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. Hier haben wir eine bildhafte Beschreibung der neuen Schöpfung. Und zu dieser neuen Schöpfung gehört eben, dass wir in einer vollkommenen Weise in Sicherheit leben können und haben werden. Und wie es hier auch heißt, wird kein Tier mehr geben, das unser Leben bedroht. Auch der Prophet Jesaja hat mehrfach davon geredet, dass Löwe und Lamm beieinander weiden werden. Mit anderen Worten ausgedrückt, der Fluch, der auf dieser Schöpfung lastet, durch den Sündenfall, wird weggenommen sein. Eine neue Schöpfung wird es sein, ohne Leid und Tod und auch ohne Bedrohung des Lebens. Der Bund des Friedens, den also Gott in Christus gemacht hat, findet seine Erfüllung dann in dem dauerhaften Frieden in der neuen Welt. Und es wird ein ewiger Friedensbund sein, wie es hier in unserem Text heißt. Aber etwas anderes ist auch noch mit dem Wörtchen Frieden verbunden. Frieden heißt auch, dass kein Bedarf unerfüllt bleibt. Dass es ein Leben in einer neuen Schöpfung geben wird, ohne Angst, ohne die Befürchtung, nicht genug zu haben. Und das ist auch die Erwartung, die wir haben dürfen, mit Blick auf die neue Schöpfung. Die Welt wird auch deswegen neu sein, weil wir selbst anders sein werden. Das heißt in unserem Versen, und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Schon im Kapitel 11, die Verse 19 bis 21, hat der Prophet Hesekiel geweissagt: Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Denen aber, die mit ihrem Herzen, ihren Götzen und ihren Gräuel nachwandeln, will ich ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen, spricht Gott, der Herr. Ähnliche Äußerungen finden wir auch im Propheten Jeremia ausgesprochen. Und das ist bereits schon jetzt Wirklichkeit bei uns, die wir im rechten Glauben stehen. Das neue Herz ist jetzt zwar nur von uns glaubensweise da und in steter Regelmäßigkeit feiern der Unglaube, leider muss man sagen, und auch der Kleinglaube Triumphe in uns und schaffen damit auch unter Umständen Streit, Spaltungen, Unrecht und eben die Sünde. Aber zukünftig wird es eine bleibende, dauerhafte Wirklichkeit sein, eben eine neue Schöpfung, in der es keine Sünde mehr geben wird. Dann werden wir in vollkommener Übereinstimmung mit unserem Schöpfer leben. Wir werden es tun ohne Zwang und ohne, dass man uns drohen muss und mit Strafen beikommen müsste, sondern weil wir es in Liebe alles gegenüber unserem Herrn tun werden, mit Freude. Da wird es kein Murren mehr geben, sondern es wird wirklich wunderbar sein. Die Einigkeit mit Gott wird dann so groß sein, dass Gott sich nicht mehr vor uns verbergen muss. Oder anders ausgedrückt, wir sind dann keine Sünder mehr, die Gott aus seiner Gegenwart verbannen müsste. Die Gemeinschaft zwischen Gott und uns wird so groß sein, dass Gott eben unter uns wohnen wird. Diese Verheißung aus Vers 27 hat Gott schon oft ausgesprochen. Diese Wendung, ich will ihr Gott sein, ist ja schon die große Verheißung gewesen in dem Bund mit Abraham. Und sie wird nun in unserem Herrn Jesus Christus sichtbar als der Immanuel. Was bedeutet der Gott mit uns? Und etwas anderes. An dieser Stelle werden wir auch an eine Aussage in dem Buch der Offenbarung des Johannes erinnert, die diese alttestamentliche Zusage aufnimmt und von ihrer Erfüllung in der neuen Schöpfung spricht. Dazu heißt es in Offenbarung Kapitel 21, Vers 5, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden als sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und wenn das erreicht ist, dann ist die rechte Gemeinde Jesu am Ziel angekommen. Dann ist sie unangefochten für immer Gottes Volk. Dann trennt sie keine sündige Begierde mehr, kein gegen den Willen Gottes gerichtetes Denken und Handeln mehr von ihrem Schöpfer und Erlöser. Dann werden wir unseren Herrn ja auch von Angesicht zu Angesicht schauen. Und alles das, was wir auf Erden geglaubt haben, das werden wir eben dort schauen. Wunderbar. So wunderbar für uns das ist, wenn wir eines Tages beim Herrn sein werden, so hat das Ganze, was da geschehen wird am Tag des Herrn, ist es auch eine Demonstration. Und zwar für die ungläubigen Menschen. Sie werden dann Gottes Gnade darin sehen, dass er sich selbst ein Volk schafft, das heilig ist und ihm dient. Und somit ist der Ausgang der Weltgeschichte nichts anderes als das Lob der Gnade Gottes, die er uns als seinem Volk unverdient hat zukommen lassen. Während die Ungläubigen an diesem Tag des Herrn ihre gerechten Strafe im Gericht entgegengehen. Und so erfahren auch die, die es hier nicht wissen wollten oder gleichgültig am Evangelium vorbeigegangen sind oder sich uns verspottet haben, sich lustig gemacht haben. Auch sie werden erfahren, dass es hier heißt, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Wir singen heute nach der Predigt in dem bekannten Weihnachtslied Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in der letzten Strophe, wo es heißt, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Nikolaus Hermann, der Dichter dieses Liedes, der zugleich auch ein Zeitgenosse Luthers war, hatte hier vor Augen, um was es mit dem Kommen Jesus wirklich ging. Nun, es ging um die Rückkehr in die vollkommene Welt Gottes, um das Paradies, welches durch den Sündenfall verloren ging, wiederherzustellen. Das eben nicht im Reset-Modus, wie man es heute so schön gerne sagt, mit der alten Erde wiederhergestellt wird, sondern dass in einer ganz neuen Schöpfung seinen Platz findet. Und das ganze Handeln Gottes wird darin für uns greifbar, dass Gott mit seinem Sohn der alten Welt einen König gibt für die neue Welt. Wollen wir dies am heutigen Weihnachtstag neu bedenken? Der König der neuen Welt kommt in die alte Welt, um sich aus der alten Welt sein Volk für die neue Welt zu schaffen. Er ist der Davidssohn, den auch wir mit unseren Liedern, die wir gesungen haben, begrüßen. Er regiert jetzt vom himmlischen Jerusalem aus, das einst seinen Platz in der neuen Welt finden wird. Und dabei ist seine Herrschaft völlig anders als die Herrschaft weltlicher Machthaber. Er kämpft nicht mit Gewalt um die Menschen, sondern er schafft sich durch seinen Heiligen Geist ein Volk, in dem er sich durch die Verkündigung seines Evangeliums hier seine Gemeinde aus allen Völkern sammelt, bis die Vollzahl der Nationen erreicht ist. Und so hört man oftmals bei uns in den Gebetskreisen, auch innerhalb der Gebete eben, Herr, lass doch erreichen die Vollzahl der Nationen, damit du bald wiederkommst in Herrlichkeit. Das ist das, worauf wir warten, worauf wir hoffen, bei all dem unseligen Bösen in dieser Welt. Und wenn er dann kommt, um dann alle einzelnen Glieder seines Volkes eines Tages zum ewigen Leben zu holen. So werden die einen entrückt, die noch zu der Zeit auf Erden leben, und die anderen werden auferweckt, um dann für immer bei dem Herrn zu sein, der als Hirte seine Gemeinde, sein Volk mit Barmherzigkeit regieren wird. Wunderbare Hoffnung für uns auch an diesem Weihnachtstag. Und das alles lasst uns bedenken, dass Gott uns in seinem Sohn mit dem Paradies beschenkt. Also das, was im Paradies verloren gegangen ist durch den Sündenfall, das wird eines Tages wieder voll und ganz hergestellt werden. Erinnern uns, Adam und Eva wandelten mit Gott im Paradies. Und durch den Sündenfall war es vorbei. Und so führt Gott am Ende aller Tage es so wieder zusammen, dass die paradiesischen Zustände wiederhergestellt werden seien, die durch den Sündenfall des Menschen verloren gegangen sind. Lasst uns also in dieser Gesinnung das Weihnachtsfest feiern, mit der Vorfreude auf die neue Welt, was auch immer in der jetzigen Welt noch geschehen mag. Amen. Wir stehen bitte auf. Ja, lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu danken wir dir, dass du Bünde geschlossen hast mit den Erzvätern, wie aber auch mit deinem Sohn, diesen neuen Bund, dass wir an diesem neuen Bund Anteil haben dürfen und dass wir mit deinem Kommen in dieser Welt wissen dürfen, dass du uns Sünder selig machen willst durch dein ein für alle Mal erfüllendes Sühnopfer am Kreuz. Du hast uns erkauft mit deinem teuren Blut. Wir gehören zu deiner Gemeinde. Das alles aus Gnaden. Und dürfen wissen, dass uns der himmlische Vater deine Gerechtigkeit vollumgänglich zurechnet, rückrechnet bei all unserer Unwürdigkeit und unserer Schwachheit. Darin verborgen ist auch unsere Heilsgewissheit, dass wir wissen dürfen, dass bei all dem Bösen in dieser Welt und was auch noch auf uns zukommen mag, du uns durchtragen wirst bis zum ewigen Ziel in ewiger Herrlichkeit, Herr. Wo wir heute schon wissen dürfen, was uns teilweise erwartet, was wir im Glauben annehmen und was wir eines Tages dann auch schauen werden. Wir danken dir, Herr, für diese lebendige Hoffnung, die wir haben dürfen, die uns auch durch die Geburt deines lieben Sohnes damit geschenkt worden ist und dass dein Gnadenevangelium in die Welt gekommen ist. Und wir bitten dich drum, Herr, dass dein Evangelium noch viele Menschen erreichen möge, die dich bisher nicht kennen oder nur teilweise können, dass die Vollzahl der Nationen erreicht werden möge und dass dann bald du wiederkommst in Herrlichkeit und wir mit dir zusammen offenbar werden als deine Gemeinde und dann, so tragisch es auch ist und schlimm, auch das Gericht für die gottlosen Menschen. Alle, die, die böse waren, die Böses getrieben haben, werden dann ihrer gerechten Strafe zugehen. Herr, so loben und preisen wir dich für all dein Handeln, für all deinen wunderbaren Heilsplan, den du in deinem lieben Sohn zu Ende führen wirst. Amen.